Hast du deine Rüstung an? Hast du deine Rüstung an? Ich wollte dich nicht so angucken, Ira. Das ist, genau, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, ne? Ich meine ja auch mich, wenn ich sage du. Ich spreche mit mir selbst hier vorne. Das sind alles Selbstgespräche, die ich hier führe. Jörg, hast du deine Rüstung an? Ja. Das ist eine wichtige Frage. Und ich fand es interessant, das Thema hat uns ja auch schon letztes Mal oder die letzten Male beschäftigt, dass wir in einem Kampf stehen, dass wir so wie David als ein Mann, der Gott geliebt hat und mit Gott gegangen ist und der von Gott auch berufen wurde zu einer bestimmten Aufgabe, dass er verfolgt wurde. Und das Wort Gottes uns sagt, jeder, der gottesfürchtig, Gott gefällig, Gott wohlgefällig leben will in Christus Jesus in dieser Welt, wird verfolgt werden. Jeder. Gibt es da eine Ausnahmeregelung für dich? Für mich vielleicht? Nein. Es gibt einen Feind. Wir lesen von David und in den Psalmen oft von den Feinden. Und ja, David war ein Kriegsmann und es ging auch teilweise richtig um realen Kampf mit realen menschlichen Feinden. Aber das Wort Gottes macht uns deutlich, in Jesus Christus erfüllt sich das Wort des Alten Testamentes auf eine Weise, wie das den Brüdern und Schwestern im Alten Testament oft noch nicht so richtig klar war. Und wie es ja auch heute Menschen nicht klar ist, die Bibel lesen und nicht den Geist Gottes haben. Sie verstehen das Wort falsch. Wir wollen das Wort aber richtig verstehen. Und wir verstehen es richtig durch den Geist Gottes, den Geist, der Geist Jesu ist auch. Es ist ein und derselbe Geist. Und er will uns dieses Wort richtig verstehen lassen. Dass nämlich das Wort von dem Krieg, von dem Kampf, von dem David spricht, ein Kampf ist, den wir auch zu bestehen haben. Ein Krieg, den wir führen. Der Kampf, der aber nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut ist. So sagt uns der Epheserbrief das ganz klar und das werden wir nachher auch nochmal uns genau angucken. David spricht im Psalm 144, den Psalm, den wir heute lesen wollen, von diesem Kampf. Und die Psalme davor, die wir gelesen haben, machen deutlich, dass dieser Kampf, dieser Weg, das ist ein Auf und Ab. Es gibt Phasen in deinem Leben, da bist du wie David, dann verkriechst du dich in die Höhle und kannst nur noch schreien, Jesus, hilf. Und du bist so angefochten und du hast das Gefühl, du bist ganz alleine, ganz allein gelassen von allen deinen Freunden, von allen, die vorher zu dir gehalten haben. Du kannst dich nur noch an Jesus hängen. So richtig große Verzweiflung und Krise. Wir haben das gesehen im Psalm 142. Hier in Psalm 144 fängt David anders an. Er fängt mit Lobpreis an. Er denkt darüber nach, wer Gott für ihn ist und was Gott für ihn getan hat. Und das ist das, was er schon im Psalm 143 gesagt hat, was wir letztes Mal gesehen haben. Mitten in diesem Kampf, in diesem Notschrei, erinnert er sich an das, was Gott schon getan hat in seinem Leben. Und Geschwister, das ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern, wer Gott ist, wie wir Gott schon erlebt haben, was er schon in unserem Leben getan hat. Wisst ihr, egal in welchen Problemen und Nöten du schon drin warst, du hast schon mal eine Situation erlebt, wo du gedacht hast, oh nein, wie werde ich das bewältigen? Da war ein Riesenberg vor dir, eine Riesenangst, eine Riesennot, ein Riesenproblem. Wie sag ich's? Wie kann ich das denn? Ja, ein riesengroßes Problem und du hast gedacht, da werde ich nie mit fertig. Und Gott hat dir geholfen, dass du da durchgekommen bist. Gott hat dir Gnade geschenkt. Vergiss das nicht. Erinnere dich daran. Und wenn du im Kampf bist, wenn du in der Not bist, wenn du in Problemen drinsteckst, dann erinnere dich dran. Und dann fang auch an, ihn zu loben und zu preisen. Und manchmal, wie gesagt, kannst du nur schreien. Manchmal kannst du nur in deiner Not zum Herrn brüllen. Aber manchmal hast du auch mitten im Sturm und dieser Psalm 144 erst geschrieben, mitten im Kampf. Es ist nicht alles locker easy, es ist nicht, der Kampf ist nicht vorbei. Aber was David hat, ist, er hat den Frieden, Gott zu preisen, mittendrin im Sturm. Wir wissen das von Jesus, mittendrin im Sturm hat er sich hingelegt und hat gepennt. Ja, hatte die Ruhe weg, der Jesus. Obwohl der Sturm getobt hat, er war auf dem Schiff, ihm ist nicht schlecht geworden, sondern er ist müde gewesen und hat gepennt. Die Jünger, die sind völlig ausgeflippt. Für die war der Sturm draußen gar nicht mal so schlimm. Der Sturm innen drin, der war viel schlimmer. Die waren so in Aufruhr, waren so fertig. Jesus hatte den Sturm um sich rum, denselben Sturm. Aber innen drin war er ganz ruhig, hatte er Frieden. So sehen wir auch bei David hier in diesem Psalm. Ne? Vielleicht ist der Kampf genauso schlimm wie vorher, die Anfechtung genauso stark. Aber er hat hier mehr Ruhe. Er kann mit Lobpreis anfangen. Für Gott macht das keinen Unterschied, Geschwister. Wenn du nur fähig dazu bist, zu schreien, Herr, rette mich, dann greift er zu und rettet dich. Wenn du die Ruhe hast und den Frieden, ihn zu preisen mitten im Sturm, freut sich Gott und rettet dich. Hier ist David in dieser Ruhe und kann Gott preisen dafür, für das, was er getan hat. Und ja, lass uns doch mal anfangen hier. Gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg. David sagt, gepriesen sei der Herr, er ist mein Fels. Und das ist so ein typischer Ausdruck, ein typischer Name, den David, Gott, in dem Psalm öfter mal gibt. Es ist speziell eigentlich, dass es bei David auftaucht, dass er sagt, Gott, du bist mein Fels. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du das Gefühl hast, dir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Oder deine Knie wackeln. Ne? Nicht, manchmal vielleicht sogar tatsächlich. Ne? Du hast schlappe Knie, du musst dich hinsetzen, du kannst nicht auf deinen beiden Beinen stehen. Und nicht nur das körperliche Gefühl, sondern auch von deiner Seele her, dass du dieses Gefühl hast. Du stehst auf wackeligem Boden irgendwie. Und David weiß, kennt das, dieses Gefühl. Und er hat erlebt, Gott ist mein Fels. Wenn ich zu ihm komme, dann ist er mein Schild, mein Schutz, meine Burg. Das sagt er hier jetzt auch. Er sagt, meine Gnade. Was für ein schöner Ausdruck. Gott, du bist meine Gnade. Gott ist mir nicht nur gnädig, sondern er ist die Gnade schlechthin. Er beschenkt mich, ohne dass ich irgendwas verdient habe, mit sich selbst. Er ist mein Gnadengeschenk. Meine Burg und meine Zuflucht, mein Retter, mein Schild und der, bei dem ich mich berge, der mir Völker unterwirft. Na, David betont ganz stark, und das haben wir doch immer wieder in dem Psalm, wir haben es auch eben gesungen, du bist mein Zufluchtsort. Das könnte direkt aus dem Psalm genommen sein, ist es glaube ich auch. Gott ist deine Zuflucht und das macht ihn zu Gott, zu deinem Gott. Aber das macht auch seine Qualität als Gott aus, dass er ein Zufluchtsort ist. Du kannst dich bei ihm bergen. Du bist geschützt. Er ist dein Schutz, dein Schild. Er umgibt dich. Er bewahrt dich. Er achtet auf dich. Er ist dein Schutz. Und wenn du sagst, Gott, ich berge mich bei dir, dann hast du dich bei dem Richtigen geborgen. Stell dir vor, du hast vor 73 Jahren gelebt vor 73 Jahren, was ist hier in Hannover passiert, so ungefähr, 72, 73 Jahren, da ging hier, da war die Hölle los. Da ging hier ein Bombenregen runter. Was hast du gemacht, wenn der Bombenalarm kam? Die Sirene ging. Fliegeralarm. Wo geht's hin? Ab zum Bunker. Du beeilst dich, möglichst schnell zum nächsten Bunker zu kommen. Wir sehen sie ja immer noch, ne? Weiß nicht, jeder von euch kennt die Bunker hier in Hannover, oder? Bei uns um die Ecke ist ein Bunker, ein großer. Schön gelb angestrichen, aber, ne? Ein Bunker, ein riesenfetter Betonklops da. Die stehen da immer noch. Ja, eigentlich sind das total hässliche Bauwerke, müsste man eigentlich alle abreißen. Aber das ist so kostenintensiv, diese fetten Dinger abzureißen, lässt man die lieber da stehen. Ja. Vielleicht gibt es irgendwelche Leute mit besonders viel Knete, irgendwelche Investoren, die da irgendwas Interessantes draus machen. Teilweise wird das gemacht. Ne? Muss aber wahnsinnig viel Kohle reinstecken, um das Ding irgendwie fertig zu machen. Ne? Diese Betonbauten, 73 Jahre stehen die da. Das waren die Schutzbunker. Ne? Da bist du reingegangen, um vor den Bomben sicher zu sein. Stell dir vor, der Fliegeralarm kommt und du rennst nicht zum Bunker, sondern du gehst in deinen eigenen Keller. Manche haben das gemacht. Manche haben gesagt, ich will nicht aus meiner Wohnung raus. Sie sind in ihrer Wohnung geblieben. Was ist mit denen passiert? Ja, wenn die Bombe schlecht gefallen, also die Bomben schlecht gefallen sind, rums, das Haus ist zusammengestürzt wie ein Kartenhaus. Ne? Und du wirst bei lebendigem Leibe begraben. Im Bunker aber bist du sicher. Und das wussten die Leute, dann sind sie in den Bunker gegangen. Ja, wenn sie sich noch rechtzeitig retten können. Wie dumm sind wir, dass wir uns in der Not irgendwo anders bergen, unseren Schutz irgendwo anders suchen, als bei dem besten Bunker, den es gibt, für die Not. Gott ist nicht nur David Zeug davon. David, du kannst es lesen, überall in Davids Leben. Er ist meine Burg, er ist mein Zufluchtsort. Bei ihm finde ich Zuflucht, er ist mein Schutz. Nicht nur David hat das erlebt, sondern es haben Tausende, Millionen von Menschen auf dieser Erde sind Zeugen dafür, dass dieser Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass er der wahre Gott ist, bei dem du dich bergen kannst, im Leben wie im Sterben. Das ist das, was Franco erlebt, dass Jesus sein Schutz ist, seine Zuflucht. Darin kann er leben. Darin kann er, wenn Gott will, wieder gesund werden. Darin kann er aber auch, wenn es Gottes Wille ist, auch in Frieden sterben. Und er ist geborgen und geschützt und bewahrt in Gottes Hand. Jetzt und in alle Ewigkeit. Wie wunderbar ist das, so einen Bunker zu haben. Gott ist der beste Bunker, den es gibt. Und das ist das, was Gott, was David zu einem Mann nach Gottes Herzen macht. Dass er sich ganz auf Gott verlässt, dass er seine Zuflucht immer und immer und immer wieder bei Gott sucht. Dass er sagt, du bist mein Gott, auf dich vertraue ich, dir vertraue ich, bei dir berge ich mich. Was macht ihn aber noch zu seinem Gott? Es macht auch, dass er bei Gott Orientierung sucht für sein Leben. Ja, im Psalm 143 hat er gesagt, du bist mein Gott, ich bin dein Knecht. Du bist mein Gott, bei dir berge ich mich, bei dir suche ich Schutz und Hilfe. Aber bei dir suche ich auch Rat. Wir sind oft so ratlos. Was soll ich machen? Was steht morgen an? Wie soll ich den Tag verbringen? Wir stehen vor Entscheidungen. Was soll ich machen? Soll ich irgendwie das blaue T-Shirt oder das rote T-Shirt anziehen? Das ist vielleicht nicht so eine große, schwerwiegende Frage. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Soll ich eine Ausbildung anfangen? Soll ich ein Studium anfangen? Soll ich die Arbeit annehmen? Soll ich eine andere Arbeit suchen? Soll ich, was soll ich machen? Wir wissen nicht, was gut ist. Wir haben keine Ahnung. Und da ist gut, dass wir wissen, dass Gott unser Ratgeber ist, dass unser wunderbarer Ratgeber, Jesus, will uns leiten durch seinen Geist. Das hat David gebetet im Psalm 143. Er sagt, du bist mein Gott. Und das heißt, dir vertraue ich auch in der Wegweisung meines Lebens, dass du mein Leben leitest auf der richtigen Bahn. Dir vertraue ich, was du mir rätst. Dein Ratschlag ist gut. Ich will auf dich hören. David preist Gott als seinen Gott. Und dann steht hier eben diese Sache, nicht nur, dass er sagt, okay, du bist mein Fels, du bist meine Burg, meine Zuflucht, sondern da steht auch, du bist der Herr, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg. So, und dann sage ich ja, als alter Pazifist und Kriegsdienstverweigerer sage ich doch, also David, weiß nicht, habe ich so meine Probleme mit. David spricht davon, Gott ist derjenige, der mich das Kämpfen lehrt. Wie gesagt, hast du deine Rüstung an? Ist dir klar, dass du in einem Kampf stehst? Manchen von uns ist das sehr klar, sehr deutlich. Sie wissen das. Sie stehen in diesem Kampf und sie wissen, dass es um viel geht. Ich weiß von mir, dass ich das oft nicht so im Blick habe. Dass mir das oft nicht so klar ist. Denn ich bin gelehrt worden, immer schön Frieden zu halten. Immer schön harmonisch. Immer, ne? Es gab lange Zeit, wurden gerade wir Männer, wir Jungs, wurden von früh auf gelehrt, Kämpfer zu sein. Wir wurden dazu ermutigt. Man hat Kriegsspielzeug verschenkt zu Weihnachten. Gab es ordentlich ein paar Zinnsoldaten. Ne? Dann wurde ordentlich Krieg gespielt. Gab auch immer eine schöne Waffe, ne? Ein schönes Gewehr oder irgendwas. Ne? Aber ich sage euch, das, also bei meiner Generation war das schon anders. Uns wurde sehr stark nahegelegt, doch bitte keine Gewalt. Ne? Und das, was früher normal war auf dem Schulhof, dass sich Jungs, ne, mal ordentlich eins verpasst haben, das wird heutzutage ganz extrem sanktioniert. Da darf nichts passieren. Keine irgendwie geartete Gewalt. Das wird gleich ganz stark bestraft. Da wird sofort ein Riegel vorgeschoben. Wir Männer sollen diesen Kampfgeist, den wir haben, wir sollen es nicht ausleben. Und dann entsteht natürlich etwas, irgendwie kriegst du das ja nicht aus uns raus. Ne? Wir haben das ja irgendwie intus. So. Ne? Warum haben wir das intus? Ich bin davon überzeugt, weil Gott uns das mitgegeben hat. Weil Gott uns das mitgegeben hat, uns dazu geschaffen hat. Nämlich, wir sollten von Anfang an als Männer Schutz geben unseren Frauen. Gott hat Adam geschaffen und hat gesagt, das ist nicht gut, dass der alleine ist, der soll noch einen anderen Menschen haben. Und dann hat er die Frau geschaffen und hat sie unterschiedlich geschaffen. Und das, worin Adam und Eva am Anfang versagt haben, worin Adam vor allen Dingen versagt hat, ganz am Anfang, war, dass er diese Funktion nicht eingenommen hat. Er hat Eva nicht geschützt vor der Schlange. Und das zeigt uns wieder, worum es eigentlich geht in diesem Kampfgeist, den Gott uns gegeben hat als Männer. Er erfüllt sich nicht darin, dass wir irgendwie unserem Nachbarn, der irgendwie komisch guckt, eins auf die Schnauze hauen, der vielleicht irgendwie uns Probleme bereitet oder so, sondern dieser Kampfgeist sollte zuallererst und vor allen Dingen ein geistlicher Kampf sein. Und das, Geschwister, das muss ich annehmen, als jemand, der geprägt ist in dieser Welt davon, dass, bitte, nicht kämpfen. Na? Lass andere für dich kämpfen. Na? Lass deine Frau für dich kämpfen. Na? Aber bitte nicht du. Halt dich schön zurück. Und es ist ja auch einfacher, sich nicht die Hände schmutzig zu machen, sondern das andere machen zu lassen. Gott will aber, dass wir kämpfen. Er spricht in seinem Wort von dem guten Kampf des Glaubens. Wir sollen Kämpfer sein. Wir sollen wie Jürgen sein. Unsere Rüstung anziehen und kämpfen. Gerade als Männer sollen wir Kämpfer werden. Wir sollen Kämpfer sein. Wir sollen von Gott das Kämpfen lernen. So wie David. David sagt, ich preise dich, der du mich das Kämpfen lehrst. Wisst ihr, wir können nicht richtig kämpfen als Männer. Ohne Gott laufen wir in die Irre. Wir kämpfen falsch. Wisst ihr, wie gesagt, wir haben dieses Kämpfergehen in uns und wir leben das aus. Wenn wir denn nicht mehr mit unserem Schulkameraden auf dem Schulhof uns balgen dürfen, dann machen wir das anders. Wie machen wir das heutzutage? Ja gut, man kann es auch mit dem Reden machen, aber warum kämpfen denn so viele Jungs und junge Männer am Computer, na, und oh, ich habe heute so und so viel abgeknallt. Na, weißt du? Na, Mädchen können da meistens nichts mit anfangen mit diesen Spielen. Na? Jungs, ja, die kannst du schon kriegen damit. Bis zu diesem Extrem, dass die wirklich da so eintauchen und so drin sind, dass die da gar nicht mehr wieder wegkommen von. Ja, es spricht das an, was Gott uns mitgegeben hat. Dieses Kämpferherz wird da angesprochen. Ja, ich will doch kämpfen. Ich will siegen. Ich will einen Sieg erringen. Das fühlt sich gut an. Richtig, sich zu beweisen und alles reinzugeben und am Ende siegreich zu sein. Oder wo werden die Männer noch hingeführt? Wo dürfen sie es ausleben? Mehr oder weniger dürfen. Ne? Ist auch dann irgendwann immer dann im Grenzbereich. Ne?
96! Mach sie nieder, mach sie fertig!
Oh, das kann extrem... Ey, wenn du mal im Stadion warst, wenn du das mal mitgekriegt hast, was da für eine Stimmung kommt, wenn der Schiri eine Fehlentscheidung macht, ne? Ey, die gehen so ab, die Männer, das ist krass. Das ist Wahnsinn. Na, natürlich noch alkoholisiert und so, ne? Da geht's richtig ab. Der Alkohol bringt's noch richtig raus dann, ne? Die ganze Aggression. Ah, da geht es um, na, warum lieben die Männer Fußball? Da geht's um Schweiß, um Blut, um Kampf, na? Blutgrätsche und alles, ne? Da darfst du es machen. Dann hast du es rauslassen. Na? Ich gehe auch gerne Fußball spielen. Da kann ich mal richtig, na, rumbrüllen. Darf ich auch mal Scheiße sagen? Aber dieser Kampf, wisst ihr, und das ist es. Wir werden auf die falsche Spur gebracht als Männer. Wir werden in diese Bereiche, und das, der Teufel nutzt das, um uns abzulenken, weil der wahre Kampf, der ist ein geistlicher Kampf, Geschwister. Der Kampf, den es zu kämpfen gibt, ist ein geistlicher Kampf. Es geht gegen einen Feind, gegen den Feind der Finsternis. Wir haben einen Kampf zu kämpfen. Und dieser Kampf ist gegen die Mächte und Gewalten dieser Finsternis. Uns ist das oft überhaupt nicht bewusst. Aber jeden Tag versucht der Teufel, uns zu schwächen. Der Teufel versucht, die Gemeinde Gottes zu schwächen. Dadurch, dass er uns versucht, dass er uns irgendwie Fallstricke auslegt und uns zum Hinfallen bringt. Ein hingefallener Heiliger, ein verschmutzter, dreckiger Heiliger, ein Licht, was schön mit dem Scheffel zugedeckt ist, ne? Das bringt nicht oder richtet nicht so viel Schaden für den Teufel an, wie wenn da einer für Jesus brennt. Wie wenn da einer überwindet all den Versuchungen, die er so durchlebt. Wenn er ein strahlendes Zeugnis für den Herrn ist, das ist dem Teufel wirklich ein Dorn im Auge. Deswegen verfolgt er die Gemeinde Gottes. Deswegen versucht er uns klein zu machen. Weil er nicht möchte, dass der Segen, die Gnade Gottes gepriesen wird, dass Menschen das sehen und gestärkt und ermutigt werden in ihrem Glauben und Leute, die nicht glauben, dass sie nicht Jesus kennenlernen. Der Teufel versucht alles. Er ist ständig dabei zu kämpfen gegen uns, weil er nicht möchte, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, die Herrschaft Gottes sich ausbreitet auf dieser Erde. Er möchte Menschen klein halten, die Kinder Gottes klein halten. Und deswegen ist er da hinterher. Er ist am Kämpfen. Er versucht dich. Und wenn er dich nicht versucht kriegt, dann greift er dich von außen an. Auf verschiedene Arten und Weisen will er dich lahmlegen. Will er mich lahmlegen? Will er den Leib Christi lahmlegen? Damit wir nicht das Werk tun, wozu Gott uns hier auf diese Erde gelassen hat. Jesus zu verherrlichen und Menschen zu ihm zu führen. Es ist ein geistlicher Kampf. Paulus spricht davon. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Du sollst kämpfen. Aber bevor du kämpfst, lerne von Gott den Kampf. Lerne den Kampf richtig zu kämpfen. Kämpfe nicht gegen Fleisch und Blut. Weißt du, wenn du Ärger mit dem einen oder mit dem anderen hast, dann kämpfe nicht gegen Menschen, sondern kämpfe auf geistliche Weise. Überwinde das Böse mit dem Guten. Kämpfe zuallererst und vor allen Dingen im Gebet. Und das ist das, wie wir David kennengelernt haben. Er ist ein Kämpfer, ein Streiter, ein Krieger, aber er ist vor allen Dingen auch ein geistlicher Kämpfer. Wir sehen es in seinen Gebeten, wie er kämpft. Gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Es gibt einen Kampf zu kämpfen. Es sind Menschen draußen, die versklavt sind vom Widersacher. Wir haben über Franco nachgedacht. Ich musste auch denken, wisst ihr, da draußen laufen Leute rum, die haben Krebs, okay? Die haben vielleicht nur noch ein paar Wochen zu leben. Aber die haben Jesus nicht. Die haben keine Hoffnung. Die haben nicht diesen Frieden. Die haben nicht diese Freude. Selbst wenn ich nicht geheilt werde, ich habe eine Hoffnung. Ich weiß, ich werde Jesus begegnen. Ich werde in die Herrlichkeit einziehen. Wisst ihr, selbst wenn Gott Franco nicht heilen wird, hat Franco Freude, kann Gott Franco Freude ins Herz schenken in Bezug auf die Zukunft. Aber die Leute draußen, die Jesus nicht kennen, die haben das nicht. Es gibt einen Kampf zu kämpfen, eine Schlacht zu schlagen. Diese Menschen brauchen Jesus. Da laufen Leute rum, die belastet sind von Schuld, die der Teufel in Knechtschaft und Gefangenschaft hält. Und Jesus will sie frei machen. Und er sagt, hey du, hey ihr, Koinonia, ihr sollt am Samstag meine Hand sein, die ausgestreckt wird in diese Stadt hinein. Und selbst wenn du nicht zu der Hand gehörst, die sich ausstreckt, nächsten Samstag, so bist du Teil des Leibes, der mit dazu beiträgt, dass die Hand ausgestreckt werden kann. Lass dich rufen. Auch für Samstag, wenn du dabei sein sollst, wenn Gott will, dass du dabei bist, dass du Teil dieser Hand bist, die sich ausstreckt, dann komm am Samstag. Wenn du merkst oder wenn es einfach dran ist, du bist nicht der Teil, der sich ausstreckt mit der Hand, aber du bist Teil des Körpers, dann bete mit. Bete für diejenigen, die sich ausstrecken. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wisst ihr, wir müssen uns vorbereiten auf diesen Kampf am Samstag. Wir müssen uns auf den Kampf morgen vorbereiten. Der morgen tobt. Wir wissen noch gar nicht, was der Teufel vielleicht morgen anstellt. Es gibt diese Phasen, wo vielleicht kein großer Angriff kommt. Es gibt aber irgendwann den Tag, wo wieder der große Angriff kommt. Und dann müssen wir gewappnet sein. David sagt, Herr, ich preise dich, denn du unterweist mich zum Kampf. Wir lesen jetzt mal hier im Psalm ein bisschen weiter, Vers 3. Herr, was ist der Mensch, dass du Kenntnis von ihm nimmst, der Sohn des Menschen, dass du ihn beachtest? Der Mensch gleicht dem Hauch, seine Tage sind wie ein vorübergehender Schatten. Wenn du Probleme mit bestimmten Menschen hast, und ich kenne das, wenn es darum geht, rauszugehen am Samstag jetzt, ne, dann habe ich die Hose voll. Ich habe eine innerliche Sperre. Ich denke, oh nee, vielleicht kann ja jemand anders gehen. Ich muss das doch nicht machen. So, ne? Gibt doch andere, die da viel begabter sind, so, ne? Die das viel lockerer haben, so auf Leute zuzugehen. Und alle, die ich im Kopf habe, ne, ich habe so ein paar Leute im Kopf, wo ich denke, das sind die super Evangelisten, die sind geboren dazu. Die haben das voll drauf, die gehen raus und sprechen Leute an, ne, und reden mit denen über Jesus. Ne. Die sind die Evangelisten, ich ja nicht. Ne. Dann gehe ich hin und rede mit dem, der sagt, oh, ich habe das auch so. Ich habe auch immer diese Not und diese Last und diese Sperre. Ja, das ist der Widersacher, der diese Mauer aufbaut. Aber David sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Wir können uns vorbereiten und den Sieg erringen. In diesem Kampf, der schon vorher tobt, bevor wir überhaupt rausgehen, bevor wir irgendwie den Mund aufmachen. Und wofür haben wir Angst? Wir haben vor Menschen Angst. Wir denken, Mann, nachher gehe ich raus, dann treffe ich da irgendwie so einen Typen, ich fange an, dem von Jesus zu erzählen, dann stellt sich heraus, das ist ein Salafist und der holt irgendwie sein Messer raus und sticht mich ab oder so. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, richtig, Ari. So ist es auch. Das sind alles Dinge, die der Teufel uns irgendwie, ne? Ja, meistens haben wir ja nicht so konkrete Ängste, die sind eher unkonkret. Aber irgendwie verhalten wir uns oft so, als ob das so wäre. Als ob derjenige, dem ich jetzt von Jesus erzähle, der mir gleich im nächsten Moment den Kopf abreißen würde. Aber die Erfahrung sagt uns doch, ne? Ich weiß nicht, wenn ihr mit Menschen mal über Jesus, die nicht an Jesus glauben, mal über Jesus gesprochen habt, über euren Glauben, über euer Zeugnis, was weiß ich, dann habt ihr doch in den vielleicht in allen Fällen erlebt, dass da irgendwie zumindest eine Offenheit ist, ein Interesse. Ja, manchmal ist kein Interesse da. Manchmal wirst du vielleicht sogar gemobbt. Vielleicht wirst du an den Rand gedrängt. Vielleicht passiert es dir wirklich, dass du nicht unbedingt davon gesegnet wirst. Na, dass es eher hart ist. Dass es schwierig ist. Aber dir wird nicht der Kopf abgerissen, oder? Umgebracht wirst du deswegen noch lange nicht. Und oft ist die Erfahrung, dass Leute eigentlich suchend sind. Du begegnest jemanden, du redest mit ihm über Jesus und du stellst fest, Mann, der ist auf der Suche. Der ist echt auf dem Weg. Mann, cool, danke Jesus, dass du diese Möglichkeit geschenkt hast, dir Zeugnis zu geben. So, ne? Und wisst ihr, wenn wir uns nicht auf den Weg machen, dann verpassen wir solche Situationen. Menschen laufen da draußen rum und suchen Jesus. Was sind denn schon Menschen? Die sind Hauch. Die sind ein Hauch. Ja. David hat immer wieder gesagt, was kann denn ein Mensch mir tun? Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Die haben gar keine Chance. Wenn sie noch gegen mich sein sollten, wenn sie gegen Gott sein sollten, was soll ihr toben? Die haben gar keine Chance. Aber ist es nicht wunderbar, dass Gott uns dennoch beachtet, obwohl wir nichts sind? Er achtet auf dich, er achtet auf mich. Er sieht uns, er lässt uns nicht im Stich. Du kannst ihn immer anrufen, wenn du in der Not bist. Er kümmert sich um dich. Aber er sieht auch all die Menschen, die da draußen sind. Jeden Einzelnen kennt er mit Namen. Und er möchte jeden Einzelnen in seine Nähe ziehen. Vers 5. Herr, neige deinen Himmel und steige herab. Rühre die Berge an, dass sie rauchen. Blitze mit Blitzen und zerstreue sie. Schieße deine Pfeile ab und verwirre sie. Strecke deine Hand aus von der Höhe. Hier betet David darum, dass Gott eingreift in diesen Kampf, dass er seine Macht offenbart. Und das ist ja ein Teil dieses Kampfes, dass wir beten darum, dass Gott sich offenbart, dass er eingreift, dass er handelt. Reiße mich heraus und rette mich aus großen Wassern, aus der Hand der Söhne der Fremde, deren Mund Falsches redet, deren Rechte eine Rechte der Lüge ist. David betet hier in diesem Kampf und weiß, der Feind ist gerissen. Er erzählt mir Lügen. Das ist der Satan von Anfang an. Er ist der Lügner von Anfang an. Das ist die Art und Weise, wie er Eva um den Finger gewickelt hat mit seinen Lügen. Und das ist die Art und Weise, wie der Satan heutzutage auch vielfach wirkt, in deinem, in meinem Leben. Er erzählt uns Lügen. Er erzählt uns die Lüge, dass wenn du anderen Menschen von Jesus erzählst, dass du Zeugnis gibst von deinem Leben, von deinem Glauben, dass du dann radikaler, fundamentalistischer, evangelikaler bist, der eigentlich in dieser Gesellschaft nichts zu suchen hat. Das sind die Lügen, die der Teufel erzählt und die du hörst. Du kriegst das mit. Du weißt, irgendwie bin ich ein Extremer. Ich bin irgendwie ein Radikaler. Ich sollte das wohl lieber nicht sein. Man soll ja nicht radikal sein. Man soll ja immer schön tolerant und liberal sein. Ne? Und du bist verängstigt. Ne? Du gibst deinen Glauben an Jesus nicht auf. Du bist eigentlich in deinem Herzen, bist du doch ein Radikaler. Aber irgendwie traust du dich nicht, das nach außen hin auszuleben, weil du denkst, nee, das kann ich ja nicht machen hier. So, ne? Glaub diesen Lügen nicht. Bete dafür, wie David. Das ist der gute Kampf des Glaubens, dass du kämpfst darum, dass diese Lügen keinen Einfluss in deinem Leben haben, sondern dass die Wahrheit Gottes, dass du ein Königskind bist, dass du berufen bist, das Licht, was Jesus dir gegeben hat, in diese Welt hinauszutragen, dass du einen Unterschied machst mit der Liebe, die Jesus dir gegeben hat, dass Jesus wirklich der Retter der Welt ist, dass diese Menschen draußen verloren gehen und vor die Hunde gehen ohne Jesus. Das ist die Wahrheit. Und dass du diese Gnade empfangen hast, dass du diese Liebe empfangen hast, um sie weiterzugeben. Das ist die Wahrheit. Reiße mich heraus, sagt er, und rette mich aus der Hand der Söhne der Fremde. Er meint damit nicht die Flüchtlinge, die Deutschland überrollen. Die Söhne der Fremde, das sind die Stimmen, die auf dich eindringen, die nicht aus dem Reich Gottes kommen. Okay? Es gibt eine Stimme aus dem Reich Gottes, aus der Herrschaft Gottes, die sagt, du kannst Gott hundertprozentig vertrauen. Es gibt diese Stimme aus dem Reich Gottes, die sagt, Jesus Christus, er ist gestorben für alle unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt und er ist auferstanden und lebt. Es gibt diese Stimme aus dem Reich Gottes, die sagt, gehet hin und mache zu Jüngern alle Nationen. Es gibt diese Stimme aus dem Reich Gottes, die sagt, liebe deinen Nächsten, liebe deine Feinde. Gib dein Leben in Gottes Hand als Werkzeug der Gerechtigkeit. Das ist die Stimme aus dem Reich Gottes. Die Stimme der Söhne der Fremde ist aber, halt dich schön zurück, lass jedem seine Freiheit. Na, jeder kann doch seinen eigenen Glauben haben. Na, sei schön still und zurückhaltend. Lebe dein Leben. Genieße doch auch mal dein Leben. Und so weiter und so weiter. Ihr kennt diese ganzen Stimmen. Lass uns dafür beten, dass diese Stimmen keinen Einfluss auf unser Leben haben. Reiße mich heraus, rette mich vor dem Mund, der Falsches redet. Das wiederholt David hier nochmal in Vers 11 und in Vers 11 sozusagen als Refrain. Wir lesen Vers 9. Gott, ein neues Lied will ich dir singen. Auf der Harfe von 10 Saiten will ich dir spielen. Dir, der Rettung gibt den Königen, der seinem Knecht David entreißt dem verderblichen Schwert. Guck mal, David bezeichnet sich als Knecht Gottes. Und das hat Jesus auch getan, der Sohn David. Er ist zum Knecht geworden. Ich bin gekommen als ein Diener, nicht um zu herrschen, um ein Tyrann zu sein, sondern um mein Leben zu geben für viele, zur Erlösung. Ich bin ein Knecht geworden, sagt Jesus, um euch zu Königen zu machen. Ihr seid Könige. Ihr seid Könige und Königinnen in Gottes Herrschaft, in Gottes Reich. Und hier steht, Gott gibt den Königen Rettung. Vers 11, reiße mich heraus und rette mich aus der Hand der Söhne der Fremde, deren Mund Falschheit redet und deren Rechte eine Rechte der Lüge ist. Es geht nicht nur um die Lügenpresse, sondern es geht um die ganzen Lügen, die aus dieser Welt herauskommen. Vers 12, dass unsere Söhne seien gleich Pflanzen, die großgezogen wurden in ihrer Jugend, unsere Töchter gleich Ecksäulen, geschnitzt nach der Bauart eines Palastes. Das haben wir doch, diese Sehnsucht als Eltern haben wir doch, dass unsere Kinder stark werden, dass sie aufwachsen und stark sind. Starke Söhne, starke Töchter, die die Schönheit Gottes widerspiegeln. Danach sehen wir uns. Hier wird weiter gesagt, unsere Speicher seien gefüllt, sie mögen Nahrung spenden von jeglicher Art. Ja, dass unsere Speicher, unser Leben voll ist mit dem Brot des Lebens, dass wir es austeilen können, dass wir Nahrung geben können, denen, die hungern und dürsten nach Liebe, nach Sinn, nach Heimat, nach Hoffnung. Wir haben volle Speicher, um daraus Nahrung auszuteilen. Unser Kleinvieh mehre sich tausendfach, zehntausendfach auf unseren Fluren. Unsere Rinder seien trächtig, ohne Riss und Fehlgeburt. Kein Klagegeschrei sei auf unseren Plätzen. Glücklich das Volk, dem es so ergeht. Ja, das wünscht man sich doch. So ein Leben in der Fülle. Und hat Jesus nicht gesagt, ich bin gekommen, um ihnen die Fülle zu geben? Den Überfluss. Das wünschen wir uns. David sagt, glücklich das Volk, dem es so ergeht. Glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist. Das ist so wichtig, dass Gott, dass der Herr, dass er dein Gott ist. Und das heißt, dass du dich bei ihm birgst, dass du von ihm Rat annimmst, dass du dich von ihm leiten lässt. Dass er allein dein Gott ist, deine Hoffnung, deine Zuflucht. Und auch derjenige, der dich im Krieg unterweist, im Kampf, von dem du lernst, den Kampf des Glaubens zu kämpfen, so wie Jesus den guten Kampf des Glaubens gekämpft hat, gegen den Widersacher. Und lass uns jetzt zum Abschluss noch mal ein paar Verse in Epheser 6 lesen, zu diesem Kampf, dass wir den Jürgen nicht vergessen, wenn es morgen in die Schlacht geht. Ich finde das toll, dass die Kindermitarbeiter das auf dem Herzen hatten, für die Kinder, sie auszubilden in dem Kampf. Denn auch für die Kinder ist es Kampf in dieser Welt. Auch die Kinder stehen schon in diesem Krieg. Paulus offenbart uns das durch den Heiligen Geist und sagt in Epheser 6, Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wisst ihr, Gott will nicht oder sucht nicht die Starken. Er sagt nicht, okay, ich suche mir mal ein paar richtig starke Typen, die dann mit mir den Kampf ins Feld ziehen, den Kampf führen. Nein, er sucht die Schwachen. Wenn Gott die Starken nur suchen würde, wer von uns würde denn hier sitzen? Gott sucht die Schwachen. Aber er lässt sie nicht schwach, sondern er sagt, komm, hier, ich habe Kraft für dich. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Gott ist stark. Und er möchte, dass wir gestärkt werden in dem Kampf durch seine Stärke. Dass wir, Jesaja sagt es so schön, die auf den Herrn vertrauen, die schöpfen neue Kraft, dass sie auffliegen wie Adler. Die dem Herrn vertrauen, die ihr Vertrauen in ihn setzen. Sie bekommen Kraft. Es ist nicht unbedingt eine Muckikraft, ne? Aber es ist eine Kraft der Seele, eine Kraft des Herzens. Die Kraft des Glaubens ist eine starke Kraft. Das wissen heutzutage so viele Leute, die versuchen das nachzuahmen. In der Wirtschaft, in der Medizin, überall. Du musst Glauben haben, Vision. Dann musst du dir dir selbst suggerieren, du musst dir irgendwie selbst Glauben verschaffen. Glaub an dich selbst. Wie stark ist diese Botschaft doch verbreitet heutzutage, oder? Glaube ist eine unglaubliche Kraft. Aber es geht nicht einfach nur um Glaube, sondern Glaube in wen? In denjenigen, der stark ist, der mächtig ist. Wenn du in Gott vertraust, wenn du den Herrn vertraust, schöpfst du Kraft für den Kampf, der vor dir liegt. Kampf gegen einen starken Gegner, gegen den Widersacher. Ohne den Herrn bist du ihm hilflos ausgeliefert. Du wirst nicht überwinden. Aber in ihm, in Jesus, er hat nämlich den Sieg schon errungen. Er hat am Kreuz von Golgatha den Kampf schon zu Ende geführt. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat den Kampf gewonnen. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Es geht darum, seinen Sieg hineinzutragen in die tagtäglichen Auseinandersetzungen gegen den Feind. Du bist schon auf der Gewinnerstraße. Du bist nicht Anhänger von 96, sondern du bist Anhänger von Bayern München. Ja, ich meine, heute, es will doch keiner ins Stadion, ne? 96 sehen ist doch wirklich schlimm. Ne? Die treuesten Fans wandern ab, ne? Ne? Warum gibt's so viele Bayern-Fans auf dieser Erde? Ne? Weil die, ne, die machen Tiki-Taka, ne, und machen Bremen nass, ne? 5:0 abgezogen. Was macht 96? Verliert 4:1, ne? Also. Und wir haben das Vorrecht, wir haben einen starken Gott. Wir haben einen Sieger. Wir dürfen mit dem Sieger gehen. Ist das nicht cool? Wir spielen einfach mit. Und sind dann auf der Gewinnerstraße und räumen den Pott ab. Aber es ist ein bisschen anders als im Fußball. Wisst ihr, beim Fußball ist es so, tatsächlich, das sind die Starken und das sind die Schwachen. Bei Gott ist es genau andersrum. Den größten Sieg hat Jesus errungen, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Da war er ganz schwach. Da hat er eigentlich eine riesen Niederlage eingesteckt. Die größte Niederlage schlechthin. Aber es war der Sieg, den Gott errungen hat. So haben es auch die Apostel erlebt. Sie sind vor die hohen Priester gerufen worden und ihnen wurde gesagt, ihr dürft nicht reden über Jesus und das Evangelium weitergeben. Und dabei haben sie es nicht belassen. Sie haben sie richtig fertig gemacht. Sie haben sie total durchgeprügelt. Und was haben die Apostel gemacht? Sie sind rausgegangen und sie haben das als geistlichen Sieg gefeiert. Sie haben gesagt, wow, wir durften für Jesus leiden. Sie haben sich gefreut. Sie haben sich geistlich richtig vorbereitet auf diesen Kampf. Sie sind eigentlich von außen betrachtet total unter die Räder geraten. Aber in Wirklichkeit haben sie einen Sieg errungen. Die haben versucht, sie einzuschüchtern. Und was haben sie ihnen entgegengehalten? Ihr müsst selbst beurteilen, ob es richtig ist, Gott zu gehorchen oder den Menschen. Den Menschen mehr zu gehorchen als Gott. Wir sagen euch, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie sind stark geblieben. Sie sind stehen geblieben. Sie haben sich nicht kleinkriegen lassen und haben das Evangelium weiter gepredigt. Und die Drohungen der hohen Priester war kein Scherz. Wenig später ist der Stephanus tatsächlich gesteinigt worden. Aber sie hatten die Kraft Gottes, in diesem Kampf stehen zu bleiben. Obwohl sie geschlagen wurden, obwohl sie die Letzten waren, sind sie stehen geblieben und hatten diese Kraft Gottes in sich. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist nicht das laute Auftreten, das sich durchsetzen durch lautes Reden, durch super Argumente oder was weiß ich. Das ist stehen bleiben im Glauben an den Herrn, der gestorben und auferstanden ist. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Der Teufel ist wirklich listig. Er versucht dich einzulullen. Er macht dir weiß, ach, heute ist kein Kriegstag, heute ist Friedenstag. Heute haben wir mal Waffenstillstand, sagt der Teufel zu dir. Und du denkst, okay, das ist schön. Dann habe ich heute ein bisschen Urlaub. Du musst anders rangehen. Gott sagt hier, zieh die ganze Waffenrüstung an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Es kommt der böse Tag. Du weißt nicht, wann er ist. Es kann sein, dass der Teufel dich gerade so eingelullt hat, dass du überrascht wirst von einem Totalangriff. Mach dich bereit. Heute ist Krieg. Mach dir einen Zettel an deinen Kleiderschrank, na, wenn du dich anziehst morgens. Heute ist Krieg. Oder Waffenrüstung? Fragezeichen. Hast du deine Waffenrüstung schon an? Na? Wir müssen uns jeden Tag bereit machen für den Kampf, für den Krieg, in dem wir stehen. Den Krieg, den es zu kämpfen gilt. Gegen die Mächte der Finsternis. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das ist das Erste und das ist das Wichtigste. Dieser Gürtel der Wahrheit, der alles zusammenhält. Es ist die Aufrichtigkeit. Den Aufrichtigen wird es Gott gelingen lassen. Eine der größten Listen des Feindes ist, aus dir einen Heuchler zu machen. Dadurch schwächt er dich auf besonders gute Weise. Du tust so, als ob alles in Ordnung wäre und kommst mit deiner Sünde nicht ins Licht. Aber es ist so befreiend, ins Licht zu kommen. Du musst niemandem mehr etwas vormachen. Geschwister, wir müssen niemandem mehr was vormachen. Wir sind Sünder. Ich bin ein Sünder. Ich muss doch niemandem mehr was vormachen. Ich bin schuldig. Das weiß ich. Ich brauche niemandem mehr was vorzumachen. Die Wahrheit ist, wir sind alle Sünder. Keiner von uns ist gerecht. Die Wahrheit ist, ich bin's auch nicht. Ich brauche die Gnade und Vergebung Gottes. Ich will ins Licht treten mit all dem Mist, den ich immer wieder tagtäglich verbocke. Und dadurch, dass ich meine Sünde bekenne, da werde ich gereinigt. Das ist ein Schutz für mich, diese Rüstung anzulegen, den Gürtel der Wahrheit anzulegen, in der Wahrheit zu leben, in der Wahrheit zu wandeln. Nicht mehr mich von Lügen bestimmen zu lassen, aber auch nicht mehr selber Lügen in Umlauf zu bringen. Leben in der Wahrheit. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Mann, was für ein wunderbares Geschenk Gottes, dass er mir diesen Brustpanzer gibt, der Gerechtigkeit. Wisst ihr, und das ist zuallererst die geschenkte Gerechtigkeit von Jesus. Er hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt. Und meine Ungerechtigkeit hat er auf sich genommen. Das heißt für mich, ich muss mich nicht mehr rechtfertigen. Kennst du dieses Gefühl? Du musst dem anderen erklären, dass es gar nicht so gewesen ist. Es ist doch ganz anders gewesen. Du hast ein ganz falsches Bild von mir. So böse bin ich nicht. Du musst dich nicht mehr rechtfertigen, weil du bist gerechtfertigt. Durch Christus. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Oder ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber ich weiß, dass ich fehlerhaft bin und dass ich Fehler machen kann. Und vielleicht habe ich hier einen Fehler gemacht, ohne es zu merken. Ich muss nicht mehr kämpfen darum, im Recht zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Ihr kennt das doch. Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn ich nicht mehr kämpfen muss, gegen einen Menschen mich rechtfertigen. Und auch dem Satan gegenüber muss ich mich nicht mehr rechtfertigen. Sondern ich kann auf die Gerechtigkeit Jesu Christi verweisen und sagen, ja, ich bin nicht gerecht, aber ich habe die Gerechtigkeit Jesu Christi auf mir. Sie liegt auf mir. Die kann mir niemand nehmen. Die hat er mir geschenkt. Und er hat meine Ungerechtigkeit am Kreuz getragen. Du kannst mir gar nichts. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, des Friedens. Wisst ihr, morgens sich anzuziehen. Und wenn ich rausgehe, die Schuhe, die ziehe ich doch ganz normal an, sonst kriege ich kalte Füße. Meine Socken werden dreckig. Ja, die gehen kaputt. Vielleicht schneide ich mich an einer Scherbe irgendwo. ziehe ich doch ganz selbstverständlich an und mache mich auf den Weg irgendwo, wo ich hin muss. Was sagt Gott uns hier? Du hast einen Weg zu gehen. Und dieser Weg ist hinaus in diese Welt zu Menschen, die das Evangelium nicht kennen. Die diese Kraft Gottes nicht kennen, die selig macht. Mach dich bereit dazu. Zieh die Schuhe an und mach dich bereit, dieses Evangelium weiterzugeben. Wisst ihr, wenn ich anfange, morgens zu beten und sage, Herr, nicht nur sage, oh Herr, bitte bewahre mich vor irgendwelchen Gesprächen mit irgendwelchen Ungläubigen, dass die mir nicht eins auf die Mütze geben. Wisst ihr, das ist total passiv. Das ist nicht der Kampf, den wir kämpfen sollen. Sondern wir sollen beten und sagen, Herr, bitte, schenk doch eine Möglichkeit, dass ich mal mit meinem Nachbarn ins Gespräch kommen kann über dich. Öffne doch mal die Tür da. Mit meinem Kollegen, mit meinen Kommilitonen, mit meinem Mitschüler, dass ich mal über dich sprechen kann. Ich weiß, der braucht dich. Aber es ist so schwierig. Herr, öffne deine Tür, bis dir diese Bereitschaft zu bekommen. Und wenn ich diese Bereitschaft nicht habe morgens, dann darum zu ringen im Gebet und zu sagen, Herr, du siehst, dass ich eingeschüchtert bin, hilf mir. Ich möchte diese Waffenrüstung anziehen. Ich möchte diese Bereitschaft entwickeln. Tu das in mir. Mach du das, Heiliger Geist. Hilf mir. Ich möchte, dass Menschen dich kennenlernen und dass ich ein Werkzeug in deiner Hand bin. Hilf mir, Herr. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, dieses Vertrauen in Gott. Weißt du, all die Probleme, die auf dich warten und morgens, weißt du nicht, wenn du dich hinsetzt und die Zeit mit Gott irgendwie suchst, vielleicht hast du ein paar Minuten, setz dich hin und betest und dann kommen dir all diese Probleme in den Kopf, all das, was heute noch auf dich wartet, alles, was auf dich einstürmt. Den Schild des Glaubens zu ergreifen heißt, Herr, ich komme mit all dem Kram nicht klar, bitte hilf mir. Ich vertraue dir, dass du es gut machen wirst mit mir. In allen Dingen Gott zu vertrauen. Das ist der Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils. Na, heile Gedanken. Diesen Schutz auch vor all den Gedanken, die in meinen Kopf eindringen, die mich durcheinander bringen wollen. Diese Gedanken der Rettung, das Wort von der Rettung, dass Gott seinen Sohn für mich gegeben hat, dass er mich liebt, dass er mich niemals verlässt, das soll mein Helm sein gegen alle Gedanken, die sich dagegen, ja, die dagegen stehen. Und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Dieses Schwert in die Hand zu nehmen, ist so wichtig. Damit werde ich dem Teufel wirklich in die Flucht schlagen. Wenn ich das Wort Gottes gebrauche. Und dafür ist es wichtig, dass ich das Wort kenne. Es ist aber auch wichtig, dass ich mich immer wieder erfüllen lasse vom Geist Gottes, der mir das Wort Gottes in Erinnerung bringt, in der richtigen Situation. Wisst ihr, der Teufel tritt immer wieder an uns heran und versucht uns. Er versucht uns einzulullen. Und wir müssen ihm die Wahrheit Gottes entgegenhalten. Und dann wird der Teufel vor uns fliehen. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das sollte auf jeden Fall Teil unserer Kriegsführung sein und ist ein wesentlicher Bestandteil des Kämpfens, dass wir Beter werden. Und Gott will besonders die Männer, uns Männer, zu Betern machen, zu Kämpfern im Gebet. Wisst ihr, dass wir nicht mehr an der Konsole die großen Helden sind, sondern dass wir Helden des Gebetes sind, die im Gebet darum ringen, für ihre Familien, für ihre Frauen, für ihre Geschwister, für die Menschen um sie herum, Nachbarn, Freunde, Leute auf der Straße, in dieser Stadt, zu beten, wirklich Gebetskämpfer zu sein und Siege zu erringen im Gebet. Das ist das, was Gott dich lehren will. Gott ruft dich in ein Ausbildungscamp, dich als Mann, aber auch euch Frauen. Und wenn die Männer versagen, dann nimmt sich Gott auch eine Frau zum Kampf. Dann ruft er sich eine Deborah und sagt, gut, dann musst du das jetzt hier wuppen. Aber Gott will vor allen Dingen uns Männer dazu rufen, ins Ausbildungscamp zu gehen. Wenn du noch nicht dich zur Männerfreizeit angemeldet hast, dann melde dich an. Das ist ein Ausbildungscamp. Da wollen wir lernen, noch dazu lernen, weiter zu kämpfen. Den guten Kampf des Glaubens. Jesus, wir danken dir dafür, dass du unser Gott bist, dass du den Sieg errungen hast für uns, dass du uns frei gemacht hast, Herr. Und hilf uns, dass wir rauskommen aus unserem Sofakissen, unserem Geistlichen. Herr, dass wir die Augen aufmachen und sehen, dass ein Kampf tobt. In unserem Leben, aber auch in dem Leben von unseren Geschwistern und in dem Leben dieser Welt, Herr. Und dass wir von dir lernen, geistlich zu kämpfen. Und wir haben da noch so vieles zu lernen, Herr. Bitte, gib du uns durch deinen Geist, dass wir Streiter in deinem Heer sind, auf deine Weise. Hilf du dazu, bitte segne du uns und mach du uns stark in deiner Kraft, dass wir in den Kämpfen, die uns bevorstehen, die uns vielleicht heute noch bevorstehen oder in den kommenden Tagen, die am Samstag bevorstehen, Herr, und dass wir uns bereit machen und dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen, dass wir die Waffenrüstung ergreifen tagtäglich, dass wir sie anziehen, dass wir das Schwert ergreifen und zustechen, Jesus, wo es dran ist. Wir danken dir dafür, dass du uns ausrüstest mit allem, was wir brauchen. Und dass du an unserer Seite stehst und dass wir nicht alleine sind in dem Kampf, Herr. Amen.